Ja, das heutige Thema des Alltags ist das Thema Konflikte oder auch Streit. Glücklicherweise gibt es sowas bei Christen ja nicht. Das ist so ähnlich wie das Thema von Rebecca bei der Einleitung letzte Woche. Depression gibt es bei Christen ja auch nicht, wissen wir jetzt, seit wir Google gefragt haben. Komischerweise ist Google da nicht auf dem aktuellen Stand. Sollten wir dringend mal ändern. Und genauso ist es mit Konflikten und Streit. Ja, piep, 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 wir haben uns alle lieb und so. Aber so wirklich läuft das ja so nicht im Leben und nicht im Alltag. Und da werden wir auch sehr, sehr schnell klüger und schlau draus, wenn wir uns mit der Bibel und Gottes Wort in diesem Zusammenhang beschäftigen. Ich habe einfach nur mal ein paar Fälle und ein paar Ereignisse rausgegriffen und rausgenommen. Den ersten Streit, den ich gefunden habe, der steht ziemlich weit vorne. Das geht schon los im 1. Mose in Kapitel 4. Also schon im 4. Kapitel finden wir den ersten Streit. Und zwar geht es um Kain und Abel, zwei Brüder. Also eigentlich ja Leute, die sich gut verstehen sollten und miteinander das Leben gestalten und genießen sollten. Hat nicht so gut funktioniert. Nach einiger Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer und auch Abel brachte ihm ein Opfer, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Die Frage danach, warum Gott das eine so angesehen hat und das andere so, da kann man lange drüber philosophieren. So die Grundaussage, die man findet, ist die, dass die Herzenshaltung hinter diesem Opfer wohl nicht positiv war. Auf jeden Fall funktioniert das Ganze dann so, dass dann in Vers 8 Kain seinen Bruder anspricht. Und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. So, der Konflikt ist aus dem Weg geräumt. Ja? Also das ist die erste Art und Weise, wie ein Mensch hier mit dem Konflikt umgeht. Er schlägt einfach denjenigen, mit dem er im Konflikt ist, tot. Gibt allerdings Ärger, muss man dazu sagen. Es bleibt also nicht dabei so nach dem Motto, das ist jetzt die biblische Version der Konfliktlösung. Ganz im Gegenteil, da wird ihm doch deutlich gesagt, dass das so nicht richtig ist und er auf seinen Bruder hätte achten sollen und auf sein eigenes Herz noch viel mehr. Jahwe sagt ihm, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann lauert die Sünde vor der Tür und will dich verschlingen. Aber du sollst sie bezwingen. Das ist also der erste Auftrag, wenn es um Streit und Konflikt geht. Also das, was unser eigenes Herz bewegt und veranlasst, überhaupt in Streit zu geraten. Das müssen wir mal genauer unter die Lupe nehmen. Warum streite ich mich eigentlich über die jeweils aktuelle Sache, um die es gerade geht, mit meinem Gegenüber? Was motiviert dabei eigentlich mein Herz? Worum geht es mir dabei tatsächlich? Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Gründe für diesen Streit nicht so hoch und so wichtig anzusiedeln sind, dass sich der Streit dafür tatsächlich lohnt. Geschichte 2. Wir blättern ins Neue Testament rüber. Wir gehen zur Apostelgeschichte. Kapitel 15. Paulus und Barnabas und ein dritter Mann namens Johannes Markus sind an dieser Geschichte hier beteiligt. Johannes Markus war zuvor schon mit Paulus und Barnabas unterwegs, um im Reich Gottes Arbeit zu tun. Und an irgendeiner Stelle hat Johannes Markus gesagt, ich mache nicht weiter, es steht keine Begründung dabei und ist zurückgegangen, wohl vermutlich nach Jerusalem. So, das hier ist ein späterer Zeitpunkt, Apostelgeschichte 15, ab Vers 36. Einige Zeit später sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und all die Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn gepredigt haben. Wir sollten sehen, wie es den Geschwistern dort geht. Barnabas wollte auch den Johannes Markus wieder mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, den mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen und... Da war die Zeile. Also Paulus hielt es nicht für richtig, den wieder mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen hatte. Es kam nun zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass beide sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern. Paulus dagegen wählte sich Silas zum Begleiter und reiste ab. Ja, auch eine interessante Version, oder? Die erste Version war, schaff deinen Streitgegner aus dem Weg, auf ganz radikale Weise. Und die zweite Version, die wir hier haben, ist auch, schaff ihn aus dem Weg, beziehungsweise geh ihm aus dem Weg. Die erste wird sehr kritisch betrachtet, mit anderen Worten, deine Herzensmotivation ist nicht in Ordnung. Du musst etwas an dir ändern, du hast nicht richtig gehandelt, indem du dein Gegenüber umgebracht hast. Diese zweite Variante hier bleibt erstmal wertneutral. Also es steht in keiner Art und Weise dabei, dass es schlecht war, dass sie sich voneinander getrennt haben. Man könnte sogar so weit gehen, dass sie dadurch ja an zwei Orten gleichzeitig gewesen sind, um den Dienst zu tun und das Werk Gottes voranzubringen. Ist was Positives draus geworden, so gesehen. Und wenn man dann noch viel weiter liest, dann stellt man später fest, dass Paulus in einem seiner Briefe, den er von Rom aus schreibt, sagt, ach übrigens, schick mir doch den Johannes Markus her, der könnte mir hier nützlich sein. Entweder hat er seine Meinung geändert oder Johannes Markus hat sich verändert. Wie auch immer. Ja? Aber die Trennung hat es irgendwie trotzdem offen gelassen und möglich gemacht, dass in irgendeiner Form nachher Versöhnung wieder stattfindet und sie wieder einen gemeinsamen Weg gehen konnten. Steht leider nicht dabei, ob in der Zwischenzeit noch irgendwas geschehen ist. Ob sie ein Gespräch geführt haben, sich irgendwo getroffen haben oder ob... Barnabas einfach erzählt hat, du mit Johannes Markus war richtig super, der war treu bis zum Ende, hat durchgehalten und so weiter, hat diesmal ganz toll keine Ahnung. Ja, wird nicht beschrieben. Aber sich vorübergehend in unterschiedliche Richtungen zu bewegen und Dinge, nicht alle Dinge gemeinsam zu machen, ist nicht verkehrt. Ja, also man kann durchaus sagen, okay, wir haben darüber unterschiedliche Meinungen. Warum machst du das nicht so und ich mach das so? Ist eine Möglichkeit, mit dem Konflikt umzugehen. Man muss nicht unbedingt an jeder Stelle jede Meinungsverschiedenheit auflösen. Da sind wir als Christen ja auch immer wieder sehr herausgefordert, weil das Wort Gottes uns sagt, wir sollen eins sein. Sucht die Einheit, werdet eins im Geist. Seid der gleichen Gesinnung, wie Christus Jesus ist, dass ihr einmütig beieinander und zusammen alles und so. Und wir denken immer und haben das Gefühl, wir müssen alle irgendwie genau in einer Richtung denken und in einer Richtung funktionieren und uns alle möglichst ähnlich werden irgendwie, damit das funktioniert. Das steht da aber gar nicht. Gott hat uns ja total unterschiedlich gemacht. Mit völlig verschiedenen Begabungen und Charakteren und jeder von uns hat eine unterschiedliche Schwäche und eine unterschiedliche Stärke. Und wenn wir das ganze Bild betrachten, geht es bei Einheit nicht darum, dass alle gleich werden, sondern es geht darum, dass jeder seinen Platz findet und zwar seinen Platz in dem Leib Christi, der Gemeinde im Reich Gottes, mit Christus als Chef. Als Haupt, als Kopf. Paulus beschreibt das dann im Korintherbrief, meine ich, ist das, beschreibt das, dass er sagt, hey, pass mal auf, wenn wir davon ausgehen, ist es wie ein Leib aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt, was wäre das für ein Körper, wenn alle nur Hand wären? Der ganze Körper bestünde nur aus Hand. Ergibt keinen Sinn, oder? Oder nur aus Fuß. Alle müssen jetzt werden wie der Fuß. Das ist total albern, oder? Wir brauchen Hände und Finger, genauso wie Füße und Zehen und alle anderen Organe und Gliedmaßen. Und die funktionieren unterschiedlich. Die haben sogar unterschiedliche Aufgaben. Er weist auch an dieser Stelle gleich mit darauf hin, sagt, es geht auch gar nicht darum, rauszufinden, welches von diesen Körperteilen wichtiger wäre. Da sind wir ja auch immer gerne dabei und viele unserer Konflikte und Streitigkeiten beruhen darauf, dass wir versuchen rauszufinden, wer weiter oben steht in der Hierarchie. Welches Organ, also ich will auf gar kein Organ verzichten und auf keinen Teil meines Körpers. Du vielleicht? Nee? Seid ihr noch da? Ja, gut. Völlig logisch, ja? Keiner will auf irgendeinen Teil seines Körpers verzichten. Und wir sind alle glücklich, wenn alle Teile unseres Körpers gut funktionieren und das tun, was sie sollen. Es gibt ja auch Menschen, die versuchen mal so für ein Stück oder so aus Spaß auf den Händen zu laufen. Konnte ich nie, bin ich immer dran gescheitert. Ich bin froh, wenn ich einen normalen Handstand hingekriegt habe. Es gab ein paar in der Klasse, die konnten das richtig gut. Ich habe mal gedacht, das ist ja cool. Aber mal ehrlich, dauerhaft auf Händen laufen ist irgendwie nicht zuträglich für den Körper. Wenn du denkst, das muss irgendwie, ist jetzt besonders cool, wie jemand anders in der Gemeinde zu sein, und du versuchst genauso zu werden, dann machst du die Hand zum Fuß. Oder umgekehrt, wenn du denkst, du bist so auf dem richtigen Weg, alle anderen müssten das genauso machen und genauso sein wie du, dann machst du, ja, versuchst du das andere Körperteil zu der gleichen Arbeit zu bewegen, die du machst. Es wird schwierig, oder? Versuch mal mit dem Ohr zu riechen, das haut nicht hin. Ja. Warum sagen wir denn dem Ohr neben uns, du sollst mal ordentlich riechen? Das Ohr sagt die ganze Zeit, nee, du musst mal vernünftig hören. Finde raus, was du kannst, wo deine Stärken sind und wozu Gott dich berufen hat. Und lass den anderen anders sein. Das ist wahrscheinlich eine unserer größten Herausforderungen überhaupt in unserem Leben und auch und vielleicht sogar erst recht in der Gemeinde. Der andere darf anders sein. Und auch anders denken und Dinge anders sehen. Und manche Dinge anders mögen. Ein guter Umgang, ich habe noch ein Beispiel. Ein guter Umgang über einen Streit finden wir nochmal im 1. Mose, also auch relativ weit vorne. Ein paar Kapitel weiter als die erste Geschichte, die wir hatten, und zwar in 1. Mose Kapitel 13. Da lese ich mal ab Vers 5. Lot, der mit Abraham gezogen war, besaß Kleinvieh, Rinder und Zelte. Abraham war ja auch nicht gerade arm, der hatte auch einiges an Besitz. Und das Weideland reichte nicht für beide aus. Ihr Herdenbesitz war zu groß, so konnten sie unmöglich beisammen bleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten von Abrahams und Lots Vieh. Damals wohnten ja auch noch die Kanaaniter und Perisiter im Land, also war noch weniger Platz. Gut. Abraham, hier kommt der erste Hinweis, macht einen guten Schritt. Da steht nämlich, Abraham besprach das mit Lot. Also das ist schon mal eine richtig gute Idee bei Streit. Man setzt sich erstmal an einen Tisch und klärt, worum es überhaupt geht. Und spricht drüber. Dann kann man schon mal feststellen, haben wir überhaupt tatsächlich Grund zum Streiten? Wie ist die Sachlage? Was sind die Fakten? Worum geht es eigentlich? haben wir uns überhaupt richtig verstanden? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe so vor Augen und habe auch im Nachdenken keins gefunden. Wisst ihr ein biblisches Beispiel für ein Missverständnis? Könnt ihr mal mit nach Hause nehmen als Hausaufgabe. Vielleicht findet ihr was. Also in unserem Alltag und unserer Gesellschaft, und ich vermute, das wird auch damals nicht anders gewesen sein, gibt es Missverständnisse. Man meint zu wissen, wie der andere das, was er gesagt hat, gemeint hat. Ohne nachzufragen oder ohne nochmal darüber zu reden oder ins Gespräch zu kommen. Jeder von uns kommt mit einer Geschichte, mit einer Vergangenheit, mit Erlebtem in jede Beziehung hinein, die wir leben. Wir fangen ja nicht komplett bei Null an. Wenn wir einem Menschen begegnen und wir haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel, und jeder hat ein paar Jahre auf dem Buckel, wenn er Menschen begegnet und versucht zu kommunizieren und Beziehung zu bauen, dann haben wir ja schon einiges mitgebracht. Wir bringen einiges mit an positiven Erlebnissen, wir bringen einiges mit an Verletzungen, wir bringen einiges mit an Überzeugungen und Werten, Dinge, die uns wichtig sind. Wir sind unterschiedlich geprägt, verschiedener familiärer Hintergrund, unterschiedliche Kultur. Ich erinnere mich immer gut, in Australien habe ich einen Teil meines Studiums zugebracht und die haben mir dort immer gesagt, wenn du auf Englisch die Witze verstehst, dann beherrschst du die Sprache wie deine Muttersprache. Und für mich ist das ein Stück so ein Bild, okay, ich bin noch lernfähig oder ich muss noch was dazu lernen, wenn ich noch nicht so weit drin bin. Mein Humor, mit dem ich komme, und meine Sprache, mit der ich komme, ist eine andere als die, die ich im fremden Land erlebe. So, jetzt brauchen wir gar nicht ins fremde Land, wir brauchen nur durch die Tür hier reinkommen und sitzen hier mit 35, knapp 40 Personen, die alle mit einem anderen Hintergrund kommen als wir selber. Und mit unterschiedlichen Werten geprägt worden sind. Der eine ist mit dem Wert geprägt worden, dass es höflich ist, jemandem anderen die Tür aufzuhalten, wenn er da durchgehen will. Und man selber geht erst hinterher durch. Und der nächste ist mit dem Wert geprägt worden, 5 Minuten vor der Zeit ist das Rangers Pünktlichkeit. Oder auch anderer Leute Pünktlichkeit. Also Pünktlichkeit ist für jemanden wert. Und für der eine sagt, ich komme 5 Minuten, bevor es losgeht, oder 10 Minuten. Und wenn der andere 5 Minuten, nachdem der vereinbarte Zeitpunkt erreicht ist, noch nicht da ist, dann bin ich wieder weg. Und der andere ist nie so geprägt worden, hat das nie so gelehrt. Naja, nehmen wir das extreme Beispiel, ein Afrikaner ist zu Besuch. Ja, die leben nicht so mit Uhren wie wir. Kommt dann eben mal eine Stunde später, ist normal. Für uns ist es nicht normal. Wieso gehe ich davon aus, nur weil der andere keine andere Hautfarbe hat, eine andere Sprache spricht, dass er mir ähnlich sein muss? Ja, wir wünschten, die wären alle so wie wir. Zumindest in den Dingen, die uns wichtig und wertvoll sind. Sind sie aber nicht. Und damit zu lernen, umzugehen und festzustellen, nicht nur das, was ich denke und für richtig halte, ist richtig. Menschen sind unterschiedlich. Dann vermeiden wir allein schon von da heraus eine Menge Ärger und Streit. Abraham hat sich erstmal mit Lot an einen Tisch gesetzt. Hat gesagt, du pass mal auf, ich kriege das jetzt schon über einen Zeitraum mit. Irgendwie kommen unsere Hirten immer wieder in Streit. Hier, ihr müsst mit euren Schafen oder Kühen oder was auch immer, ihr müsst hier weg. Hier sind schon unsere Schafe und Kühe und für uns beide reicht das Gras nicht. Das ist unser Brunnen, den haben wir gegraben. Und wir, ihr grabt einen Brunnen näher als 500 Meter von dem hier entfernt, sonst ist unserer wieder trocken. Naja, ich weiß nicht genau, worüber die gestritten hatten, aber so in der Art stelle ich mir das vor. Und das ging wohl irgendwie immer wieder so. Und die haben sich an einen Tisch gesetzt, haben gesagt, okay, lass uns mal gucken, wie wir irgendwie, das ist der Fall. Nimmst du das auch wahr? Ja, nehme ich auch wahr. Okay. Wie finden wir eine Lösung dafür? Naja, genug Wasser, genug Weideland ist hier irgendwie nicht vor Ort. Ich weiß auch nicht genau. Wir könnten ja mal Schwerter ziehen und wer gewinnt, der darf das Land behalten. Wäre eine Möglichkeit, oder? Haben sie nicht so gemacht. Abraham war weise an dieser Stelle und macht von vornherein einen Vorschlag, der echt interessant ist. Er sagt nämlich zu Lot, du pass mal auf, für uns beide ist nicht genug Platz. Wir machen das jetzt ganz einfach, wir gehen vor die Tür, du guckst dich um, du kennst ja hier das Gelände und das Land und das Umfeld ein bisschen und dann entscheidest du und suchst dir aus, wo du hin willst mit deinen Tieren und deinem Besitz und deiner Familie und deinen Schafen und Hirten. Und ich gehe einfach in die andere Richtung. Egal, was die andere Richtung ist, wusste er ja noch nicht. Hat ja keine Ahnung, was Lot sich aussuchen würde. Interessant, oder? Also Abraham macht von sich aus den Vorschlag, er hätte ja auch sagen können, naja, weißt du was, ich bin der Ältere in der Familie und sowieso der Wichtige und der Größere, außerdem habe ich den Auftrag von Gott bekommen, hierher zu gehen. Du bist sowieso nur zweite Wahl. Ich suche mir jetzt erstmal das Beste aus, das steht mir zu. Wäre eine gute Argumentation gewesen, oder? Also wir argumentieren gerne und viel auf diese Art und Weise, warum uns Dinge zustehen und warum wir ein Recht darauf haben, dass es uns zusteht und so weiter und so fort und warum wir Recht haben und es wir an erster Stelle kommen müssten oder sollten. Geistlich, weise, geistlich, ja, genau. Ja. Also nach dem, was uns die Bibel auch als Vorbild dann gibt. Wir werden auch noch feststellen, warum sie uns das als Vorbild gibt und warum das so gut funktioniert. Abraham sagt, du kannst aussuchen, Lot. Und ich nehme das, was übrig bleibt. Ich gehe in die andere Richtung. Und Lot macht das natürlich auch genauso, wie man es erwarten würde. Er guckt sich um und nimmt das beste Weideland mit den saftigsten Wiesen, die grünsten Felder, das meiste Wasser. So, ne, richtig super. Sieht alles toll aus, blüht und wächst alles schön. Und denkt sich, naja, Abraham hat mir ja gesagt, ich kann aussuchen, dann suche ich auch raus, du kriegst den Rest. Wird schon irgendwie, sieh zu, wie du klarkommst, interessiert mich nicht so wirklich. Dummerweise war das die Ecke mit Sodom und Gomorra, wo die Sünde im Land groß und stark war. Da hatte Lot nicht so den Blick für, in dem Augenblick. Das war dann, genau, das ist dann nachher zum großen Problem geworden. Er hat also nur danach geguckt, okay, wie geht es mir jetzt für den Augenblick besser? Und wir tendieren dazu, genauso zu denken. Wie sorgen wir dafür, dass es uns im Moment gut geht, dass für uns selbst gesorgt ist? Also das Hauptproblem an Streit, wenn es irgendwo was stattfindet und wir darüber nicht wirklich in Lösung kommen oder Probleme kriegen, ist das Hauptproblem meistens, dass wir das größte Stück vom Kuchen haben wollen. Anstatt zu sagen, hey, welches Stück vom Kuchen möchtest du haben? Habe ich dir mal erzählt mit den zwei Jungs, der kommt mit zwei Schokoriegeln zu seinem Freund. Das sind natürlich nicht gleich groß, es ist ein großer und ein kleiner Schokoriegel. Und dann hält er die seinem Freund hin und sagt, du pass mal auf, du darfst aussuchen. Also den größeren oder den kleineren Schokoriegel. Und dann sagt der andere, ich nehme den großen Schokoriegel. Und dann sagt der erste, du, weißt du was, das ist aber unhöflich, das macht man eigentlich nicht so. Eigentlich hättest du sagen müssen, aus Höflichkeit und Rücksichtnahme, ich nehme den kleineren Schokoriegel, so gehört sich das. Na, sagt der andere, welchen hättest du denn genommen? Er sagt, ich hätte das genauso gemacht, ich hätte natürlich den kleineren genommen. Sagt er, den hast du jetzt ja auch gekriegt, weiß gar nicht, was du willst. Wir finden immer einen Weg, für uns das größte Stück abzukriegen und das auch noch zu rechtfertigen und gut hinzuerklären. Aber es ist keine Lösung für den Konflikt. Was am Ende immer leidet, wenn wir nicht uns selbst zurücknehmen und dem anderen den Vortritt lassen, was immer leidet, ist die Beziehung zu dem Gegenüber. Egal wie die Sachlage ist, egal, ob du Recht oder Unrecht hast, egal, ob dir etwas zusteht oder nicht, in dem Augenblick, wo du auf deiner Position beharrst, dich in den Vordergrund zu stellen, auf dein Recht zu bestehen und zu beharren, leidet immer die Beziehung zu dem Gegenüber. So, und jetzt stelle ich nochmal die Frage, was ist Gott wichtig? Wird Gott dich nicht versorgen mit dem, was du brauchst? Wer sorgt dafür, dass du kriegst, was du brauchst? Ach so. Das ist ja praktisch. Dann brauchst du ja nicht mehr dafür zu sorgen und dich mit anderen darum nicht streiten. Ja, aber ist mal ein Gedanken wert, oder? Jesus ist ja auch recht radikal mit solchen Dingen. Er sagt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dem halt auch noch die linke hin. Wenn dir jemand den Mantel nimmt, dem gib auch noch das Hemd dazu. Nee, brauche ich nicht, dafür habe ich einen Anwalt. Der regelt das für mich. Wie viel Anwalt braucht der Christ? Ich lese noch ein Stück aus dem 1. Korintherbrief. Das ist fast noch radikaler, finde ich. Oder es klingt zumindest radikaler. Na, vorwärts blättern, das hilft. Erste Korinther, Kapitel 6. Wenn jemand von euch mit einem Gläubigen Streit hat, wie bringt er es dann fertig, vor das Gericht der Ungläubigen zu gehen, anstatt sich von den Heiligen recht sprechen zu lassen? Schon die erste Herausforderung. Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch sogar die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht zuständig für solche Kleinigkeiten? Wisst ihr nicht, dass wir sogar über Engel zu Gericht sitzen werden? Wie viel mehr dann über die Dinge des täglichen Lebens? Wie könnt ihr nur bei diesen alltäglichen Dingen solche Menschen über euch recht sprechen lassen, die in der Gemeinde nichts gelten? Ihr solltet euch schämen. Gibt es denn, und jetzt kommt eine interessante Frage, gibt es denn keinen unter euch, der weise genug ist, um ein unparteiisches Urteil zwischen Brüdern fällen zu können? Stattdessen zieht ein Bruder den anderen vor Gericht und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass er überhaupt Rechtsstreit untereinander austragt. Und jetzt kommt die Frage, die ich extremst herausfordernd finde, wenn ich anfange, sie auf Alltagssituationen, Streitfragen und meine Meinung über meine persönlichen Rechte stelle. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Luther übersetzt das mit, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Warum lasst ihr euch nicht lieber benachteiligen? War das jetzt gerade wirklich eine Empfehlung aus der Bibel? Die Aufforderung, anstatt in Streit zu geraten oder zu bleiben, sich lieber Unrecht tun lassen und Benachteiligung in Kauf zu nehmen. Das kann ja wohl nicht sein. Also, ja, vielleicht solltet ihr das lieber in eurer eigenen Bibel noch mal nachschlagen, ob das bei euch auch drin steht. Ja? Habe ich mir nicht ausgedacht, steht da wirklich drin. Das ist die Aufforderung, wie wir mit Streit umgehen sollen. Finde ich überhaupt nicht gut. Ich habe viel lieber mein Recht. Dann bin ich ja immer der Doofe. Dann ziehe ich ja immer den Kürzeren. Das ist auch so eine Theorie. Aber der Klügere hat am Ende nichts. Möglicherweise. Ja, wo ist denn das Problem? Ist das Problem der Frömmste oder der Nachbar? Ja, da geht es schon wieder los. Ne? Bin ich dafür zuständig, als der Frömmste es dem Nachbarn recht zu machen? Oder ist der Nachbar nicht dafür zuständig, mir gegenüber nett zu sein? Ja? Guter Punkt. So viel es an dir liegt, ist die nächste Aufforderung. Suche du den Frieden mit jeder Person. Tu alles, was dir möglich ist, um den Frieden mit deinem Gegenüber zu suchen. Wow, und dann warst du noch pünktlich hier. Wie hast du das geschafft? Über Vergebung hören wir übrigens nächste Woche was. Gehört auch ganz nah an dieses Thema ran, habe ich deshalb ein bisschen auf Schmalspur ausgeklammert. Ja, Vergeben schafft Freiheit, das zu tun, überhaupt erstmal auf den anderen zuzugehen. Aber vielleicht habe ich ja auch Möglichkeit, selber schon mit gewissen Maßnahmen und Einstellungen Streit zu lösen oder von vornherein sogar Streit und Konflikte zu vermeiden. Ein interessantes Wort auch in diesem Zusammenhang, was Konflikte oder Streit betrifft, ist ja auch das Wort Wahrheit. Wahrheit ist ja auch so ein gern gebrauchtes und geliebtes Wort unter Christen, weil uns Wahrheit ja wichtig ist und Ehrlichkeit ist uns wichtig, das ist ein Wert. Und deshalb sollte man ja auch immer ehrlich sein und allen die Wahrheit sagen. Mann, siehst du hässlich aus. Da liegst du aber jetzt total daneben, wenn du das denkst. Und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal nur zwei Beispiele einfach aufgegriffen, die mir gerade so in den Kopf kamen. Da haben wir zwei Probleme mit. Das eine ist das, was ich für wahr und richtig halte und versuche, auf alle anzuwenden und allen irgendwie mitzugeben. Und das andere Problem ist, nicht jede Wahrheit einfach so dem Gegenüber präsentiert, ist auch dienlich. Abhängig von der Art und Weise der Situation, und manchmal ist es sogar besser, wenn man ganz die Klappe hält. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Auch was Wahrheit betrifft. Man muss dem anderen nicht alles sagen. Seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Ja? Ja, ist nochmal die Frage, wie viel muss ich tatsächlich von dem, was ich denke, was ich muss? Da kommt nämlich an der Stelle auch nochmal eine Problematik auf uns zu. Ja, wir denken nämlich, dass wir ganz viele Sachen müssen. Aber wie viel müssen wir wirklich? Also, das sind extrem wenige Sachen, die wir wirklich müssen. Folge deinem Gott und sei ihm treu. Das ist eins von den wirklich ganz wichtigen. Und das machst du so, wie du ihn kennengelernt hast und verstanden hast und wie du es aus Gottes Wort entdeckst. Aber du entscheidest das nicht für jemanden anders, wie er das macht. Sondern die Aufforderung gilt an den anderen, auch für ihn ganz persönlich. Und das entscheidet er nochmal wieder ganz alleine. Einen Abschnitt möchte ich noch lesen und damit möchte ich schließen. Das steht in Römer Kapitel 14. Ist ein bisschen lang, ich lese das ganze Kapitel. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. glaube, das muss ich ganz bewusst und ganz langsam nochmal lesen. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Ich kommentiere das doch noch ein bisschen zwischendurch. Eigentlich wollte ich es nur vorlesen, aber das kann ich gerade nicht. Wer bin denn ich, wenn ich einschätze, dass der andere im Glauben schwach ist? Dann halte ich mich ja für den im Glauben Stärkeren, richtig? Also kenne ich mich in dem Bereich, um den es im Glauben gerade geht, ja aus. Ich weiß, was richtig und gut ist und wo es lang geht. Und wenn ich das weiß und glaube, ist doch so wichtig, dann müsste ich das doch dem, der schwach im Glauben ist, unbedingt irgendwie mitteilen und darüber diskutieren und sprechen und ihm sagen, wie es richtig ist, damit er stark wird. Paulus sagt hier was ganz anderes. Er sagt, nehmt den, der im Glauben beschwach ist, vorbehaltlos an. Liebt den einfach mal so, wie er ist, sogar mit seiner Glaubensschwachheit, seinen Zweifeln, Fragen und vielleicht sogar falschen theologischen Ansichten. Und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache jedoch ernährt sich rein vegetarisch. Also aus der Perspektive des Fleischessers, ne? Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Wie kommst du denn dazu, den Diener eines anderen zur Rechenschaft zu ziehen? Ob er mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, geht nur seinen Herrn etwas an. Und er wird bestehen, denn der Herr ist in der Lage, dafür zu sorgen. Der eine hebt bestimmte Tage hervor. Für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut es zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott dafür. Und auch der, der nicht alles isst, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Tod gehören wir dem Herrn. Dazu ist Christus ja gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Warum verurteilst du dann deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden doch alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, alle Knie werden sich vor mir beugen und jede Zunge wird Gott anerkennen und preisen. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Ich weiß und bin durch den Herrn Jesus fest davon überzeugt, dass nichts von Natur aus unrein ist. Aber für den, der etwas als unrein ansieht, ist es auch unrein. Wenn du also deinen Bruder wegen einer Speise in innere Not bringst, dann lebst du nicht mehr in der Liebe. Bring ihn mit deinem Essen nicht ins Verderben. Christus ist doch auch für ihn gestorben. Lasst das Gute, das Gott euch geschenkt hat, nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, wird von Gott anerkannt und von den Menschen geachtet. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Zerstöre nicht wegen einer Essensfrage das Werk Gottes oder sonstiger ähnlicher Fragen. Gewiss, es ist alles rein, aber es ist verwerflich, einen anderen durch sein Essen zu Fall zu bringen. Deshalb isst du am besten kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was deinen Bruder zu Fall bringen könnte. Ich glaube, den muss ich auch noch mal lesen. Vermeide überhaupt alles, was deinen Bruder zu Fall bringen könnte. Das ist ein breites Feld, oder? Behandle deine Überzeugungen als eine Sache zwischen dir und Gott. Wohl dem, der sich in seiner Überzeugung nicht anklagen muss. Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt, denn er handelt nicht aus der Überzeugung des Glaubens. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Behandle deine Überzeugung als eine Sache zwischen dir und Gott. Und lass die Überzeugung des anderen eine Sache zwischen ihm und Gott sein. Das ist meine Herausforderung, oder? Hey, glaubst du, Gott kommt mit dir klar? Ja, oder? Hoffe ich doch. Also ich glaube, Gott kommt mit mir klar. Ich weiß, ich kann echt störrisch und stur sein. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott größer ist und mit mir klarkommt. Ich glaube auch, dass er mich in den Punkten, wo ich irgendwo noch schief gewickelt bin, Sachen noch nicht klar sehe oder mich auf dumme Wege und Gedanken irgendwie begebe, aus fester Überzeugung meines Herzens, dass Gott mich zurechtbringen wird. Das glaube ich. Solange ich mit treuem Herzen und gutem Gewissen mich darum bemühe, diesem Gott zu folgen, wird er das mit mir hinkriegen. Dann kann ich doch auch glauben, dass er das mit dir kann. Da muss ich mich doch nicht einmischen. Ich erspare mir eine Menge Stress, wenn ich mich da nicht einmischen brauche. Das überlasse ich Gott. Der kann das mit dir regeln. Das ist die Aussage von diesem Kapitel hier. Von diesem ganzen Kapitel. Sieh du zu, dass du in deinen Überzeugungen mit Gott klar bist und unterwegs bist. Mit offenem Herzen vor ihm stehst. Und er wird dich zurechtbringen. Und vertrau, dass Gott das mit deinem Nächsten ganz genauso macht. Du brauchst das nicht übernehmen, das macht Gott für ihn. Das heißt nicht, dass ich nicht mit anderen darüber sprechen darf. Das heißt auch nicht, dass wir darüber nicht austauschen können. Aber ich muss nicht darüber streiten und ich muss den anderen nicht verurteilen. Ich muss nicht auf irgendwelchen Rechten pochen und beharren oder der Meinung sein, der einzige Weg, den es gibt, ist mein Weg. Gott kriegt das schon hin mit dem anderen. Wenn der meint, es gibt noch einen anderen Weg, dann soll er den bestreiten. Das kann das Ganze doch richtig entspannt machen, oder? Und wenn ein Streit da ist, ein Konflikt da ist, nochmal gucken, hey, worum geht's und wie können wir das lösen? Und an der Stelle tatsächlich mal zu sagen, hey, ist es die kaputte Beziehung wert, dass ich irgendwie in dieser Sache Recht behalten will? Und ich wage zu behaupten, sie ist es nie wert. Die Beziehung zu erhalten ist immer wichtiger als der Streit und die Sachfrage, um die es geht. Sich mal zu trennen voneinander kann ein Weg sein. Zu sagen, hey, wir bauen eine Gemeinde, die nur für Afrikaner ist. Bei uns wird ab sofort nur noch Afrikaans und Englisch gesprochen. Und dann gibt es Leute in der Gemeinde, die sagen, hey, ich kann kein Afrikaans und Englisch, ich will das auch nicht mehr lernen. Und dann sagt man, okay, dann machen wir eben zwei Gemeinden draus. Wir machen die eine für Afrikaans und Englisch und wir machen eine andere, die ist Deutsch. Warum nicht? Darf man doch ruhig mal machen. Beide bauen das Reich Gottes. Wo ist das Problem? Ja? Und wenn man merkt, hey, wir können auch zusammen, dann macht man es zusammen. Keine Ahnung, vielleicht teilt man sich das Gebäude oder gibt ja 1003 Möglichkeiten. Nichts ist unmöglich, sagt die Bibel. Die war früher da als Toyota. Und hat recht, bei Toyota ist so einiges unmöglich. Es geht um die Beziehung, sie zu erhalten und die zu bauen und im Frieden mit jedermann unterwegs zu sein, liegt in deiner Hand. Für dein Leben und für dich und deine Beziehung liegt es in deiner Hand. Und es ist nicht schwierig und auch nicht kompliziert. Einzige, wovon ich abraten möchte, ist, keinen zum Vorbild zu nehmen und den, mit dem du in Streit liegst, umzubringen. Amen. Streitest und du willst nicht mal Recht behalten, obwohl du am Ende immer Recht behältst, wenn wir über was diskutieren. Es ist so eine Gnade, Herr, dass du Menschen so unterschiedlich gemacht hast. Und ich bin dankbar dafür, wo du uns dazu hilfst und uns auf den Weg bringst, gemeinsam unterwegs zu sein, Dinge gemeinsam zu tun und zu entdecken. Aber letztendlich wollen wir im Blick behalten, dass jeder von uns dir nachfolgen will, dein Reich bauen will. Das, was du an Begabung hineingelegt hast, zu entfalten und zu gebrauchen, um deine Liebe auszubreiten und dein Reich zu fördern, deine Gerechtigkeit zu etablieren. Und das ist manchmal einfach auf ganz verschiedene Art und Weise. Nicht nur in fremden Kulturen und fremden Sprachen, sondern auch hier bei uns. Ich bete darum, dass du uns die Gelassenheit schenkst, unser eigenes Leben vor deinem Thron, vor deinem Angesicht zu führen, dafür Verantwortung zu tragen und gelassen damit zu sein, uns daran zu freuen, dass andere das genauso tun, sich darum bemühen, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Hilf uns gut und konstruktiv miteinander zu reden und die Dinge zu besprechen, die zu besprechen sind, Lösungen und Wege zu finden und dabei im Blick zu behalten, dass du derjenige bist, der versorgt und der segnet und der beschenkt. Wir müssen nicht unser eigenes Recht bauen und unser eigenes Reich bauen. Du gibst uns, was wir brauchen, wenn wir uns auf deine Gerechtigkeit und dein Reich konzentrieren. Dafür danke ich dir. Gib uns Weisheit, das gut zu machen, Herr. Amen.